Die drei Detektive.
Willkommen zum Die drei Fragezeichen Podcast. Hier beantworten SprecherInnen und SchauspielerInnen Fragen rund um ihren Die drei Fragezeichen Lieblingsfall und ihre Beziehungen zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen drei Fragezeichen Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Jetzt hörst du im Interview Hazel Brugger zum Fall Die drei Fragezeichen und der weinende Sarg.
Mein Name ist Hazel Brugger und ich lese Die drei Fragezeichen und der weinende Sarg. Und wie ich das lese, schauen wir uns jetzt mal kurz an.
Hinter Michael knirschte leise der Kies auf dem Weg zwischen den alten Bäumen. Justus, Bob und Peter waren zur Stelle. Systematisch untersuchten die Jungen im Erdgeschoss ein Fenster nach dem anderen und tatsächlich entdeckte Peter eines, das nicht verriegelt war. Nacheinander stiegen sie alle vier ein und machten sich dann auf den Weg durch die langen Korridore und die weiten Räume. Justus hatte eine kleine Taschenlampe bei sich, aber er knipste sie immer nur sekundenlang an, wenn sie auf einem stockdunklen Flur den weiteren Weg erkunden wollten. An den Fenstern waren keine Vorhänge und in dem kleinen Haus hinten im Park wohnte sicherlich der Gärtner. Nur kein Risiko eingehen. Irgendwo im Haus schlug eine Standuhr mit dröhnendem Klang 9-mal. Was Michael dann aber wirklich erschreckte, war das silberhelle Echo der 9 Schläge, das gleich darauf von einer Kaminuhr unmittelbar neben seiner Schulter kam. Endlich waren sie am Ziel, in jenem saalähnlichen Raum, zu dem es Michael wie mit magischer Kraft hinzog. Aus einem kleinen runden Fenster, dicht unter der Decke, fiel ein Streifen Mondlicht auf den Sarg. Die Jungen hockten sich in einer Ecke des Raumes auf den Fußboden und machten sich ans Warten. Doch kein Stöhnen unterbrach die Stille und die drei Totenschädel an dem Sarg waren und blieben Holzköpfe, wenn Justus in kurzen Abständen seine Taschenlampe anknipste und den Lichtkegel über das geschnitzte Relief schweifen ließ. Als die Uhr 10-mal schlug, kam es allen so vor, als seien schon mindestens 2 Stunden verstrichen. Die Beine waren ihnen steif und kalt geworden und die unheimliche Stille ringsum schien sich wie Watte um ihre Köpfe zu legen. Plötzlich musste Michael entsetzt Atem holen. Da war doch noch jemand anders im Raum. Sehen oder hören konnte er nichts, aber er spürte es ganz deutlich. Er hielt die Luft an und rührte sich nicht. Da huschte etwas über seine Turnschuhe und quiekte dabei leise. Eine Maus oder gar eine Ratte? Jedenfalls hatte er fürs Erste genug und die drei Fragezeichen waren enttäuscht. »Du hast ja diesen Gärtner doch nicht etwa ausgedacht, weil's dir hier in Rocky Beach zu langweilig war«, forschte der erste Detektiv misstrauisch. Michael wollte gerade zu einer empörten Erwiderung ansetzen, als Bob leise »Psst« machte und auf die hohen Glastüren zeigte. »Da ist gerade jemand draußen vorbeigegangen.«
Hallo Hazel, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Lass uns erstmal über die drei Fragezeichen reden. Was verbindest du denn mit den drei Fragezeichen?
Die drei Fragezeichen, also wenn man das so liest in einem Satz und es kommen irgendwo drei Fragezeichen vor, dann kann man gar nicht an die drei Fragezeichen denken. Also die jungen Detektive aus Rocky Beach, die Fälle lösen und dem Üblen auf die Spur gehen. Ich kann mich eigentlich gar nicht an eine Zeit erinnern, wo ich nicht die drei Fragezeichen kannte. Ich habe das als Kind immer auf Kassette gehört. Ich bin 1951 geboren. Habe noch Kassette gehört. Und jetzt, in den letzten Jahren als Erwachsene, habe ich das nicht wirklich gehört, aber ich habe eine Tochter, die wahrscheinlich jetzt bald dann in das Drei-Fragezeichen-Alter reinrutschen wird.
Also sind es eher die Hörspiele, die du mit den Drei-Fragezeichen verbindest und nicht die Bücher?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich Drei-Fragezeichen denke, dann denke ich an die Hörspiele. Wir haben auch Oliver Rohrbeck, die Stimme von Justus Jonas. Wir konnten den gewinnen, dass er das Intro von unserem Podcast spricht. Also ich bin eigentlich so mit Justus.
Was ist denn deine Lieblingsfolge? Hast du irgendeine Folge, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Boah, ich weiß immer überhaupt gar nicht, wie die Folgen heißen. Also ich hatte einfach so Folgen zu Hause und dann haben wir die gehört. Ich bin die jüngste von 3. Ich habe 2 große Brüder. Das heißt, ich hatte eh nie die Entscheidungshoheit zu Hause. Und ich musste dann immer das hören, was meine Brüder hörten. Und das war dann einfach... Also das waren so 10 Folgen, die wir immer gehört haben, aber ich könnte dir jetzt nicht nennen, wie die heißen. Eine Lieblingsfolge, eine neue ist für mich natürlich Und der weinende Sarg, weil ich die selber lese.
Du bist gestern hier ins Studio gekommen und hast gleich klar gemacht, was dein Anspruch an dich ist. Du hast nämlich gesagt, ich möchte, dass Rufus Beck danach arbeitslos ist. So, jetzt 2 Tage später, hast du das geschafft?
Ich denke nicht, dass Rufus Beck arbeitslos ist wegen mir. Ich hoffe sehr, dass Rufus Beck nicht mehr lesen muss, wenn er nicht will. Also ich hoffe sehr, dass er das aus Spaß macht. Aber ich wäre auf jeden Fall gerne zu haben für so ein weiteres Projekt. Und wenn das dann Rufus Beck auch noch finanziell schadet, warum nicht? Wow, so voll der Sympathieabflug gegen hinten raus.
Dies hier war gar nicht deine erste Hörbucherfahrung. Ich habe ein Kinderhörbuch von 2015 gefunden mit Kindergeschichten auf Schweizerdeutsch. Hat dir diese Erfahrung damals bei dieser Aufnahme geholfen oder hast du dich irgendwie anders vorbereitet?
Ich habe bei diesem Hörbuch mitgelesen, wo ganz viele Leute auf Schweizerdeutsch dann mitgemacht haben und Geschichten zuerst schreiben mussten für Kinder. Und das fand ich damals den viel stressigeren Teil, dass ich die Geschichte erst schreiben musste. Ich denke, ich bin ein bisschen leichtfertig hier in diese Übung reingegangen, weil ich dachte, ja, ich muss es ja nicht mehr schreiben, ich muss es ja nur lesen. Das Problem ist nur, wenn man einen Text liest, mit dem so viele Leute schon vertraut sind, dann läuft man natürlich auch Gefahr, diesem ursprünglichen Lesen nicht mehr gerecht zu werden. Von dem her würde ich sagen, der Übertrag von damals zu jetzt ist quasi null und es war aber gleichermaßen eine Challenge.
Wie waren denn die letzten 2 Tage für dich?
Ich glaube nicht, dass ich schon mal so viel geredet habe. Ich rede ja richtig viel, also beruflich, aber privat noch viel mehr. Aber die letzten 2 Tage, boah, was ich mir da einen abgeplappert habe, unglaublich.
Wir haben ja auf jeden Fall sehr viel gelacht bei der Aufnahme. Gab es einen Charakter im Buch, der dir beim Lesen besonders viel Spaß gemacht hat?
Ich glaube, ich mag es, alte Leute zu sprechen. So alte Leute, die genervt sind und die keinen Bock mehr haben, die irgendwie diese nervigen Jugendlichen versuchen anzukeifen. Das irgendwie spüre ich das. Ich freue mich schon drauf, wenn ich selber eine nervige alte Frau bin.
Ich hatte aber auch das Gefühl, dass Bob dir auch besonders viel Spaß gemacht hat.
Bob. Ja, Bob hatte echt ein bisschen Pech, der wirkt so ein bisschen dumm. Obwohl Recherche und Archiv, das ist ja jetzt nichts, was jemand mit einer halben Gehirnzelle machen kann. Aber vielleicht spart er seinen Intellekt für das, was er tut und nicht so, wie er wirkt.
Im Buch sagt Michael oder Maike, wie wir jetzt hier im Buch ihn nennen, nicht Michael wie im Hörspiel, sagt er folgenden Satz. Eltern sind oft gar nicht so beschränkt, wie der Nachwuchs annimmt. Den fand ich sehr schön. Meinst du, dein Nachwuchs könnte auch mal diesen Gedanken über dich haben?
Ich hoffe sehr, dass meine Tochter irgendwann einsieht, dass ich gar nicht so beschränkt bin. Aber das heißt natürlich, dass sie dazwischen, zwischen jetzt und dieser Erkenntnis, weil gerade findet sie mich noch cool, sie ist auch erst 2, ich glaube so in 1-2 Jahren fängt sie an, mich auch ein bisschen doof zu finden. Und ich hoffe, dass sie dann am Ende dieser mentalen Reise sehen wird, dass die Beschränkung bei mir auch nur beschränkt ist.
Was gibst du ihr denn für Vorlagen, dich beschränkt zu finden?
Also alles, das Zusammenleben mit mir ist eine einzige Vorlage, mich beschränkt zu finden, glaube ich. Ich glaube, das Krasseste beim Elternsein ist, wie unglaublich leicht man sich um den Finger eines willkürlichen, winzigen Tyrannen wickeln lässt.
Hast du ein Beispiel?
Ja, also unsere Tochter mag warme Milch morgens und dann war die mal zu warm und dann mussten wir einen Eiswürfel reintun und jetzt müssen wir sie immer zu warm machen und dann einen Eiswürfel reintun. Also ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich überhaupt noch pünktlich zu irgendeinem Termin erscheinen kann.
Wir bleiben bei Kindern. Das zweite ist ja auch bald da. Jetzt weißt du noch nicht, was da für ein Mensch draus wird. Aber nehmen wir mal an, es wird ein Junge. Hättest du lieber einen Justus, einen Peter oder einen Bob?
Ich glaube, ich mag Peter am liebsten. Justus ist nämlich so ein Der gefällt mir ein bisschen zu sehr in seiner Rolle als erster Detektiv. Also der betont das auch immer extrem, dass er ja der ist, der die meiste Ahnung hat. Und so ein Kind hätte ich nicht gerne. So ein Bob, ja, vielleicht ein bisschen zu passiv. Also es ist zwar auch nichts Schlechtes, wenn man Recherche und Archiv macht, aber ich glaube, Peter ist so die goldene Mitte, das mittlere der drei Fragezeichen.
So ein bisschen, Peter ist auch ein bisschen ängstlich.
Wer ja, okay? so ein ängstlicher Peter als Kind, das finde ich gar nicht schlecht. Weil dann musst du nicht Angst haben, dass der dir vor die Gleise springt oder am Bahnhof irgendwie unten in den Snackautomaten reinkrabbelt.
In diesem Fall versteckt Mr. Jonathan Markles, seines Zeichens Geheimtresorbauer, sein Testament in einem knifflig versteckten Tresor. Wenn du, deines Zeichens Comedian, dein Testament verstecken müsstest, wie würdest du das tun?
Ich würde wahrscheinlich mein Testament einfach irgendwo hinlegen, so wie ich es mit allen wichtigen Dokumenten mache, und es dann nie wiederfinden. Das ist nämlich die beste Art, was zu verstecken, es einfach zu verschlampen. Das kann sein, dass das schon passiert ist mit meinem Testament. Ich weiß es nicht.
Und nur noch ein paar abschließende Worte. Auf was können sich denn die Hörerinnen dieses Hörbuchs freuen?
Also ich würde sagen, ich habe Vollgas gegeben, was die Stimmen angeht. Ich habe mich da in die Rollen reinversetzt. Es gab sogar Handbewegungen, die dann plötzlich über mich gekommen sind, um gewisse Charaktere zu impersonifizieren. Also das wird einfach eine Achterbahn der Gefühle. Es wird spannend. Mal ist es spannend, mal ist es extrem spannend, mal ist es auch ein bisschen kurios. Also ich fand die Geschichte jetzt beim genauen Durchlesen und lauten Vorlesen ein bisschen kurios stellenweise. Sie kommt aus einer Zeit, die nicht mehr ganz die unsere ist. Die Jungs sind entsetzt, als sie einmal ein digitales Ziffernblatt sehen. Und genauso freudig entsetzt sollten auch die ZuhörerInnen auf diese Folge zugehen.
Ja, dann danke für das Gespräch und danke für deine Hörbuchinterpretation.
Vielen lieben Dank, dass ich so viel reden durfte. Und nochmals vielen Dank, dass ich jetzt nochmals mehr reden durfte darüber, wie viel ich geredet habe. Ich glaube, meine Familie wird sich über die nächsten 48 Stunden der Ruhe, die ich ihnen gönne, sehr freuen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke auch dir fürs Zuhören. Folg doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann, Kollege.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.